Paulus war als junger Mann bereit, für vermeintlich gute Sache zu kämpfen und zu töten. Nach einer überraschenden Begegnung mit dem auferstandenen Jesus besann er sich eines Besseren. Doch nun wurde er zur Zielscheibe fanatischer Leute. Wir lesen aus dem 9. Kapitel der Apostelgeschichte. Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin voller Wut und schweren Drohungen. Er ging zum obersten Priester und ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern der neuen Lehre zu suchen und sie gegebenenfalls Männer wie Frauen festzunehmen und nach Jerusalem zu schaffen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Saulus stand von der Erde auf, öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte: Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte: Steh auf, geh in die Straße in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte: Geh nur hin. Gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Saulus war erst ein paar Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus. Da ging auch er schon in die Synagogen und verkündete dort Jesus als den Sohn Gottes. Alle, die ihn hörten, waren außer sich und sagten: Ist das nicht der, der in Jerusalem alle verfolgt hat, die sich zu Jesus bekannt haben? Er ist doch eigens hergekommen, um auch hier die Anhänger dieses Menschen festzunehmen und den führenden Priestern auszuliefern. Aber Saulus trat nur umso entschiedener auf und brachte die Juden in Damaskus völlig aus der Fassung, indem er aus den heiligen Schriften nachwies, dass Jesus der versprochene Retter ist. Nach einiger Zeit beschlossen die Juden, Saulus zu töten. Aber er erfuhr davon. Um ihn in die Hand zu bekommen und beseitigen zu können, stellten sie sogar bei Tag und Nacht Wachen an die Stadttore. Da ließen ihn seine Jünger eines Nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht.
Liebe Gemeinde, wir nehmen die 10 Gebote nicht als Verbote, sondern als Freiheiten. Das ist kein willkürlicher Entscheid, sondern ihr ursprünglicher Sinn. Das habe ich schon zu Beginn der Reihe gesagt, aber es ist mir wichtig, es zu wiederholen. Gebote heißen sie ja nur im Titel in den heutigen Übersetzungen. Die hebräische Bibel spricht schlicht von Worten und namhafte jüdische Kommentatoren sprachen immer von den 10 Wegweisungen. Die 10 Gebote wollen also eine Hilfe sein für unser Zusammenleben. Eine Hilfe, dass wir mehr Freiheit haben. Das gilt auch für das 6. Gebot, das heute im Zentrum steht. Du sollst nicht töten. Was für eine Freiheit atmet diese Wegweisung? Es liegt eigentlich auf der Hand. Hier geht es um einen Schutzschild, den Gott um jeden von uns legt. Nicht einen Panzer, nicht eine kugelsichere Weste wird mir als Korsett angelegt, aber immerhin ein schützendes Wort Gottes, dass niemand das Recht hat, mich an Leib und Leben zu bedrohen. Ich möchte gleich zu Beginn das klarlegen. Gott schützt unser Leben mit dieser Wegweisung und nicht mit einem Zauber. Wir sind nicht davor gefeit, auch ganz traurige Zeiten durchzumachen. Nicht alles Leid wird verhindert. Böses kann auch mich treffen. Ein Teil des Leides hat ja seine Ursache darin, dass es eben den Menschen freigestellt ist, ob sie sich an Gottes Gebote halten oder nicht. Nicht alles Leid lässt sich zwar auf menschliches Versagen zurückführen, aber doch vieles. Wenn man sich an die Gebote Gottes hält, dann wird eben Leid verhindert. Und gerade beim 6. Gebot, wo nicht getötet wird, da ist eine große Freiheit. Stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt in Bagdad zu Hause. Sie könnten nicht von einem Quartier in das andere spazieren. Und nach Einbruch der Dunkelheit ist es dort generell zu empfehlen, im Haus zu bleiben. Wer es nicht umgehen kann, mit dem Auto in der Stadt unterwegs zu sein, braucht einen oder mehrere Leibwächter. Und wenn Sie auf dem Markt zum Einkaufen gingen, dann in großer Eile, denn dort ist die Gefahr vor Anschlägen am größten. Nicht einmal in einem Gotteshaus ist man sicher. Und das alles nur, weil sich Menschen nicht an das Gebot halten, dass man nicht töten darf. Ich habe als Beispiel Bagdad genommen, dann denken Sie, ja, das ist halt kein christliches Land. Aber Muslimen ist das Gesetz Moses nicht unbekannt und auch sie kennen das Verbot, Unschuldige zu töten. Aber das Gebot lässt eine Hintertür offen. Unser Gebot verbietet, wenn man es genau liest, nicht das Töten, sondern das Morden. Die Todesstrafe zum Beispiel oder das Töten im Krieg sind davon ausgenommen. Und so kann sowohl im islamischen wie auch im jüdisch-christlichen Bereich das Gebot umgangen werden, indem Menschen einer anderen Gruppe schlicht zu Feinden erklärt werden, einfach weil sie zu einer anderen Gruppe gehören. Das geschah zum Beispiel mit dem Juden im Dritten Reich. Das geschieht heute im Irak zwischen den Sunniten und den Schiiten. Und das ist klar ein Missbrauch. Wir leben aber Gott sei Dank nicht in Bagdad und auch nicht mehr in der Zeit des Nationalsozialismus. Haben wir folglich keine Probleme mit dem sechsten Gebot? Oder haben wir auch bei uns eine Einschränkung der Freiheit, weil man sich an Leib und Leben bedroht fühlt? Ich persönlich fühle mich in Wiel und Umgebung nicht eingeschränkt, kann mich zu jeder Tages- und Nachtzeit hier bewegen. Aber es geht nicht allen so. Ich hatte zum Beispiel meiner Tochter nicht erlaubt, abends mit dem Fahrrad durch den Nieselbergwald zum Reitstall zu fahren, obwohl das der kürzeste Weg war. Das Bedenken, dass sich jemand an ihr vergreifen könnte, war einfach da. Und das war lange vor dem Fall Ilenia. Solche Verbrechen, auch wenn sie sehr selten sind, verbreiten eine Angst, eine berechtigte Furcht, die die Freiheit einschränkt. Nur weil sich ein paar wenige nicht an die Gebote halten, müssen Tausende dafür empfindliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Ich denke, da wird uns bewusst, wie viel Freiheit einem geschenkt ist, wenn sich eine ganze Gesellschaft an die Gebote, besonders an dieses sechste Gebot, hält. Ich möchte noch ein zweites Beispiel geben. Aufgrund der Terroranschläge von 9/11 wurde die Flugreise in die USA zur Geduldsprobe. Früher als sonst muss man sich nun am Flughafen einfinden, empfindliche Kontrollen über sich ergehen lassen, nicht einmal ein Getränk darf man im Handgepäck haben. Mühsam. Und es gibt Überlegungen, was wohl passiert, wenn es zu Terrorakten auf den Eisenbahnverkehr kommt. Wie könnten dort erhöhte Sicherheitskontrollen eingeführt werden? Zum Glück ist es bis anhin nicht dazu gekommen. Oder können Sie sich vorstellen, was es bedeuten würde, wenn man, also könnten wir mit dieser Einschränkung umgehen, wenn man eine halbe Stunde vor Zugabfahrt an den Bahnhof gehen muss, zur Sicherheitskontrolle, dann nach Zürich an eine Sitzung und auf dem Rückweg wieder das gleiche Szenario? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber früher war das Fliegen so unkompliziert wie das Zugreisen. Die Missachtung des sechsten Gebotes bringt diesen ungeheuren Sicherheitsapparat hohe Kosten und eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. Ich möchte das Gebot noch von einer weiteren Seite her beleuchten. Denn als Jesus es einmal aufgriff, hatte er die tiefere Bedeutung dieses Gebotes ausgelotet. Er sagte: Bereits wenn ich meinen Mitmenschen hasse, verstoße ich gegen dieses Gebot. Also Jesus verbietet uns nicht nur das Töten, sondern auch das Hassen. Oder anders gesagt, Jesus möchte uns nicht nur von gewalttätigen Übergriffen bewahren, sondern auch vor schlechten Gedanken. Da lohnt es sich, wenn wir alle uns einen Spiegel vorhalten. Nehmen wir als Beispiel Paulus, der sich als junger Mann auf das Aufspüren von Christen spezialisiert hatte und diese vor das religiöse Gericht in Jerusalem bringen wollte. Wir haben es gehört. sein Hass war letztlich gegen Gott gerichtet. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Stellte ihn Jesus zur Rede. Hass, der sich gegen Mitmenschen richtet, richtet sich auch gegen den Schöpfer. Das ist eine Sackgasse. Groll belastet unsere Beziehungen. Hass ist eigentlich gedankliches Töten. Deshalb verstoßt es gegen das Gebot und deshalb schränkt es die Freiheit ein. Ich möchte hier auch eine ganz praktische Überlegung oder ein Beispiel einbringen. Ein Bekannter von mir hat seit einigen Monaten am Arbeitsplatz ein äußerst mühsames Umfeld. Zwei Kollegen verhalten sich alles andere als kollegial. Sie schieben ihm die mühsamen Fälle zu, geben Informationen nur mit Verzögerung durch, manchmal erst auf Nachfrage. Sie rücken ihn beim Vorgesetzten in ein schiefes Licht. Er hat es bis anhin nicht fertiggebracht, sich auf eine gute Weise zu wehren. Umso mehr hat sich in ihm Hass aufgestaut. Und er hat schon böse Fantasien entwickelt, die er mir nicht detailliert erzählen wollte und auch nicht musste. Ich bin ja auch nur ein Mensch und weiß, was für Gefühle im eigenen Herzen aufkommen, wenn man sich zurückgestellt fühlt. Und wenn diese schlechten Gefühle in den Kopf hochsteigen, dann gibt es wirklich keine guten Gedanken. Wir haben zu Beginn des Gottesdienstes miteinander Psalm 31 gelesen. Auch dort kommt Hass vor. Psalmen sind sehr ehrlich. Sie kehren die schlechten Gefühle nicht unter den Teppich, sondern bringen sie auf den Tisch. Aber Psalmen sind nicht Flüche, sondern Gebete, die helfen, die Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Dem Bekannten habe ich geraten, mit anderen im Büro darüber zu sprechen, denn er hat genug Leute in der Nähe, die ihm gut gesinnt sind. Dies als ein erster Schritt, um den Bann zu brechen, der entstanden ist. Und es mag ja auch sein, dass er in seiner Fantasie manches schlimmer sieht, als es in Wirklichkeit ist. Doch das zeigt sich nur, wenn man darüber reden kann und hört, wie es andere aus der Distanz beobachten. Und ich habe ihm auch geraten, diese ganze Geschichte vor Gott zu bringen und diesen Psalm, Psalm 31, zu beten, um das Herz wieder ins Lot zu bringen. Er konnte ja nicht mehr ruhig schlafen, weil sich die Gedanken ständig zu diesen unseligen Fantasien hochschraubten. Und dann ging er übermüdet ins Büro, machte Fehler, die ihm wiederum vorgehalten wurden. Und das weckte dann wieder die Ängste, dass man ihn hinausekeln wolle. Und Hass. Unser Problem ist nicht, dass wir, wenn wir in Bedrängnis kommen, gleich gewalttätig werden. Aber mit dem sechsten Gebot kommen wir dennoch in Konflikt, wenn wir unsere Gedanken nicht davor hüten, auf Abwege zu gehen, die für Jesus genauso schlimm sind wie ein Mord. Denn Gott möchte nicht, dass wir dem anderen Leid anwünschen. Er möchte Leben ermöglichen, Beziehungen kitten, von Schuld befreien, aufrichten. Zu Beginn habe ich von den Bedrohungen durch Gewaltverbrechen gesprochen. Wir können uns dafür engagieren, dass die öffentliche Sicherheit gewährleistet wird. Gewalt auf Schulplätzen, Überfälle in Bahnhofunterführungen müssen wir nicht hinnehmen. Auch nicht, wenn eine Scheibe eingeschlagen wird, wie heute Morgen jemand gesehen hat. Zuallererst aber tragen wir die Verantwortung für das eigene Herz. Und gerade ein Engagement für die öffentliche Sicherheit darf nicht aus Angst und Hass wachsen, weil sonst der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wird. Bereits im Januar habe ich vom Umgang mit den Psalmen gesprochen und möchte das zum Abschluss wiederholen. Diese Gedichte sind eine echte Bereicherung für das persönliche Gebet. Sagen Sie Gott, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Nehmen Sie einen Psalm dazu und lassen Sie sich von diesen Worten leiten. Mit der Zeit kennt man diese 150 Psalmen und weiß, welche man in welcher Situation am besten beiziehen kann. Jesus fordert uns auf, selbstkritisch zu sein mit dem eigenen Herzen, böse Gedanken nicht zuzulassen und erst recht nicht züchten, sondern ihnen im Gebet begegnen. Als Hilfe dazu haben wir eben die Psalmen. Und unser Gewinn ist, dass wir die Gedanken frei von Hass halten können und ruhig schlafen. Aber eben, wir müssen nicht bei dieser individuellen Kur stehen bleiben. Die Gebote sind in erster Linie gegeben für das Zusammenleben. Ich wünsche uns als Gesellschaft, dass wir die Gebote respektieren und die Unversehrtheit eines jeglichen Lebens hochhalten und so unsere Bewegungsfreiheit bewahren. Bedenken wir doch gerade auch diesen Punkt, wenn wir uns überlegen, wem wir die Stimme geben bei den zukünftigen Wahlen. Amen.